Agnanatimirandasya Agnananjala Sharakaya Shakshuru Melitam Yena Tasme Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, schönen guten Abend. Und ich freue mich, dass ihr hier seid, von dem hinter den Kulissen. Deswegen seht ihr dann auch gleich, wie das so abläuft mit dem Satsang hinter den Kulissen. Also ein bisschen chaotisch oder geplant, werden wir jetzt gleich feststellen. Und das Thema ist, warum verehren wir das Göttliche in der Form von Detis, von Statuen, von sowas. Jetzt wissen wir alle, dass, wenn die Frage richtig gestellt ist, die Antwort schon beinhaltet ist. Also in dem Moment, wenn ich eine Frage habe, und dann kann ich zum Beispiel noch feststellen, was ist der Umgebung der Frage? Also wer fragt oder für wen wird gefragt? Wo findet die Frage statt? Wann findet die Frage statt? Und wenn ich dann diesen ganzen Kontext sehe, habe ich schon die Antwort. Deswegen will ich jetzt mal in einem relativ schnell durchgehen zu dem, was wir schon alle als Fakten wissen. Also wem die Herleitung und die Zusammenhänge jetzt nicht so klar sind, dann würde ich dem sagen, weil ich es nicht zu lange machen will, dass wir so die letzten paar hundert Satsangs anhören. Du hast gesagt, du hast sie alle gehört, also gar kein Problem. Ich will es trotzdem noch mal so aufführen, was so die Grundlage von dieser Frage ist, weil dann wird vielleicht die Antwort von automatisch schon klar. Also die Grundlage ist, wer sind wir? Wir sind die Seele. Die Seele, die sich inkarniert hat. Aus welchem Grund hat sich die Seele inkarniert? Die Seele ist das Göttliche. Die Seele ist das göttliche Excitement. Und was ist eine Eigenschaft von Gott? Er drückt sich immer wieder neu aus. Er ist ewig wachsend, immer neu. Also sprich, diese göttliche Ekstase, die wir sind, ist unerfassbar. Warum ist sie unerfassbar? Weil sie non-dual ist. Alles, was nun dual ist, ist nicht erfassbar, weil der Verstand kann nur etwas erfassen, was erfassbar ist. Wow. Daher, also ja, bumm, also zieht er das rein. Der Verstand kann nur erfassen, was erfassbar ist. Und etwas, was nicht angreifbar ist, was keinen Anfang und was kein Ende hat, was non-dual ist, kann der Verstand einfach nicht begreifen, weil er es nicht anfassen, begreifen kann. Und das sind wir. Und wir drücken uns in allen möglichen Universen aus, immer als dieser neue Aspekt dieser göttlichen Ekstase. Und wenn ich jetzt in unendlich vielen Universen mich ausgedrückt habe, kommt mal eine Seele vorbei und sagt, ich habe eine coole Idee. Ich drücke mich mal in einer Dualität aus. Dann bin ich immer noch unerfassbar, weil Om Namo Narayana, alles ist Gott. Aber in dieser Dualität gibt es eine Eigenschaft, sie hat nämlich immer auch das Gegenteil. In der Dualität existiert immer alles nur in Gegensätzen. Groß und klein, arm und reich, schlau und dumm. Und ohne das eine kann es das andere nicht sein. Und was ist jetzt der Witz dabei? Der Witz dabei ist, dadurch, dass diese göttliche Ekstase auch als nicht-göttliche Ekstase scheinbar erscheinen kann, kann ich die göttliche Ekstase noch viel tiefer empfinden. So wie ich halt Reichtum empfinden kann, wenn ich Armut habe. Und so wie ich Gesundheit empfinden kann, wer war hier schon mal krank? Okay, der eine oder andere. Wie erwirkt dann die Gesundheit, nachdem du krank warst und so vorher hattest? Ganz exciting. Also wir müssen uns vorstellen, diese unerfassbare Seele nimmt ein Stück Papier und schreibt was drauf. Seine Geschichte. Die Seele schreibt ihre Geschichte auf. ist jetzt die Seele getrennt von der Geschichte, die sie aufgeschrieben hat? Nein, sie ist nicht getrennt von der Seele. Aber auf dem Stück Papier steht jetzt ihre Geschichte. Da steht immer so, oh, göttliches Excitement, göttliches Excitement. Und dann war ich da, göttliches Excitement. Und dann, egal. Aber jetzt kann diese göttliche Seele sich mit dem Stück Papier identifizieren. Hört sie damit auf, als Seele zu existieren? Überhaupt nicht. Sie ist weiterhin die unerfassbare, non-duale Seele. Aber sie hat sich jetzt ausgedrückt in etwas, was erfassbar ist. Und warum hat sie das gemacht? Weil sie diese Ekstase erleben will und weil sie die ganze Zeit feiert. Nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Aber es gibt unendlich viele Möglichkeiten, diese Ekstase auszudrücken. Ich kann jetzt zum Beispiel jetzt stellt euch mal, jetzt sind wir in dieser Dualität, in diesem Ausgedrückten. Und Robert Anton Wilson hat mal gesagt, ein Philosoph, manche sagen, wäre ein Nicht-Philosoph, aber ich sage jetzt mal Philosoph, hat mal gesagt, die letzten großen Erfindungen der Menschheit, es gibt riesengroße Erfindungen der Menschheit und die letzten 5 großen Erfindungen der Menschheit werden in der letzten Stunde der Existenz gemacht. Warum? Weil, wenn ihr euch jetzt mal so überlegt, von der Erfindung des Rades, das hat jetzt so 5 Millionen Jahre gedauert und dann kam irgendwo mal einer her und hat gesagt, jetzt haben wir das Rad erfunden, schau mal hier, ich kann dich damit schlagen oder wie auch immer, ach guck mal, das rollt. Und dann hat es nochmal so, 10.000 Jahre gedauert, bis das Dampfmaschine oder das Auto erfunden wurde oder ein Wagen von Pferden gezogen. Dann hat es nochmal so 100 Jahre gedauert, bis aus diesem Pferd eine Dampfmaschine und vielleicht ein Ottomotor geworden ist. Dann hat es nochmal so 20 Jahre gedauert, korrigiert mich, wenn ich irgendwie so falsch liege, aber der Trend ist, glaube ich, klar. Dann wurde irgendwie so das Radio empfunden. Und von der Erfindung zum Radio, vom Radio zum Fernseher, wie lange hat es gedauert? Ja, nochmal so ein paar Jährchen, ein paar Monate, dann gab es einen Farbfernseher. Dann hat irgendeiner einen Computer erfunden. Dann hat einer, irgendwo in den 60er Jahren hat dann der Robert Anton Wilson nicht mehr recht gehabt, weil dann hat es aufgehört. Keiner hat mehr was erfunden. Dann wurden Dinge nur noch verbessert. Kann das sein? Wenn man davon ausgeht, dass weiterhin Dinge erfunden wurden, warum kennen wir die nicht? Warum? Das ist ja so verrückt. Weil wir sehen so, dass so eine exponentielle Explosion war, von einer Entwicklung und plötzlich, bumm, nichts passiert. Und wenn wir jetzt verstehen wollen, warum wir Deities dienen, Gott in der Form einer Deity, warum Gott sich so ausdrückt, dann können wir das nicht mit einem Verständnis, die so die Entwicklung von den Erfindungen darstellt. Wir können sagen, in dieser Entwicklungsgeschichte ging es um Macht, Reichtum, Herrschaft. Offensichtlich funktioniert das nicht, um zu erklären neue Erfindungen oder auch eine Puja. Geht nicht. Wie geht es weiter? Wir könnten sagen, es geht um Lernen. Es geht um Wissen. Es geht um, wer hat Recht? Wer weiß es wirklich? Wer weiß, was wahr ist? Hat es was mit Macht, mit Geld, mit Herrschaft zu tun? Nein, es ist eine völlig neue Qualität, die aber auch schon existiert, die auch zu vielen Erfindungen geführt hat, aber die trotzdem dazu geführt hat, dass irgendwann Schicht im Schacht war, dass nichts weiter passiert ist. Können wir Muktananda fragen, Alpha-Omega-Wasser, lässt sich das so erklären? Der würde jetzt einen 3-Stunden-Vortrag halten, den wollen wir uns jetzt mal sparen. Aber ihr seht, offensichtlich gibt es schon noch Erfindungen, die aber selbst mit Wissen nicht verstanden werden können. die zwar vielleicht ein Erklärungsmodell haben. Und dann gibt es eine weitere Entwicklung. Und die heißt so Mitgefühl, helfen, dienen, die selbstlos sein. So, wir könnten vielleicht sagen, auch eine Guna, die dann sattwisch ist. Aber ganz offensichtlich hat die auch nicht geholfen, damit diese zu erwartende, fortschreitende Ideen sich manifestieren können. Also offensichtlich ist alles, was wir wissen, Blödsinn. Ausreichend, um vielleicht diese Welt zu beherrschen, zu bedienen, zu analysieren, aber nicht um fortzuschreiten, nicht um weiterzukommen. Dann frage ich mich manchmal, wenn man heute so die Jugend anschaut, die denken dann, sie kleben sich an eine Kreuzung und dadurch sinkt der Meeresspiegel. Das ist so das Ende der Ideen. Aber es gibt ein Gesetz, dass Erfindungen, die die öffentliche Meinung irritieren könnten, nicht veröffentlicht werden dürfen. Warum kommt nicht einer auf die Idee und klebt sich mal auf den Eingang vom Patentamt und sagt, wir machen jetzt hier eine Abstimmung, jetzt haben wir hier 5 schlaue Leute und die sollen sich das mal anschauen, ob da nicht irgendwas dabei ist, wo man vielleicht die Welt verbessern könnte. Oder wo man sagen würde, vielleicht ist ein anderes Konzept. Offensichtlich reicht unsere Art, wie wir die Welt verstehen, nicht aus, um hier weiterzukommen. Aber was ist das, was da fehlt? Was ist da, wo es da weitergeht? Wo ist dieses Excitement, das wir haben, dass wir das nicht ausdrücken? Weil ihr seid diese Seele, die immanente Qualität hat des Excitements und sitzt dann hier und hat Depressionen. Oder sagt, hier ist irgendwas falsch, wobei das Einzige, was existiert, doch nur Gott ist. Wie kann darin etwas falsch sein? Wie kann ich sagen, hier gibt es einen Fehler? Der Fehler kann doch nur in mir liegen. Und jetzt, und ich sage es vielleicht nur einmal, vielleicht sage ich es auch nochmal, ich will es nicht versprechen, aber hol die Bleistifte raus, ich verrate euch ein Top-Geheimnis. Das ist, normalerweise wird es nur unter der Hand von dem Meister an den würdigen Disciple nach Jahren des Dienens weitergegeben. Weil auch, das ist so tief, das ist so intensiv, dass es so unglaublich wirkt. Und dass man es auch wirklich eigentlich erst verstehen kann. Aber ich denke mal, ihr seid so weit, wenn ihr jetzt hier seid, ist automatisch, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr ja eine gewisse Qualität. Also, dass ich mich jetzt traue, euch das zu sagen. Aber es ist nicht, ne? Also ich mache jetzt keine Show, sondern es ist wirklich so. Wer glücklich ist, lebt in einer glücklichen Welt. Harry Bol, warum springt ihr nicht auf und ruft Hurra? Ihr habt es nicht verstanden. Was ihr gehört habt ist, wer in einer glücklichen Welt lebt, ist glücklich. Ja, das ist trivial. Das ist trivial, das nehmen die Leute so, ja, wenn es so wäre, deswegen erzähle ich auch so viel meinem Nachbar, was der alles besser machen muss, damit ich in dieser glücklichen Welt lebe und ich dann glücklich bin. Aber Quantenphysik, wer es so hören will, Fakt ist, dass es einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung gibt. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung und der ist identisch mit dem Zusammenhang von Wirkung und Ursache. Wir sind schnell dabei zu sagen, da ist die Ursache, simsalabim, hier ist die Wirkung. Aber es funktioniert genau andersherum, genauso. Hier ist die Wirkung, simsalabim, hier erscheint die Ursache. Ich kann von beiden Seiten rangehen. Wenn ich mich entscheide, glücklich zu sein, egal was, wenn ich mich entscheide, etwas zu haben, wenn ich mich entscheide, etwas zu sein, egal was ich tue, Ich kann die Wirkung vor die Ursache setzen. Wenn ich, und das Einzige, was es, es sind eigentlich zwei Sachen, die es bedarf. Das Einzige, was es bedarf, sage ich jetzt mal, ist Vertrauen. Vertrauen, schlussendlich eine Abstraktion des Vertrauens in Gott. Weil der, der in Gott vertraut, wird feststellen, dass die Welt genauso aussieht, wie er sie sich vorstellt. Dass er die Perfektion der Welt überall sieht. Weil wenn ich in Gott vertraue, vertraue ich schlussendlich darauf, dass die Dinge so sind, wie sie sein müssen, entsprechend meiner Vorstellung. Und ich nehme die Wirkung der Ursache voraus. Weil wenn ich vertraue über ein Leben hinaus, dann bin ich ja schon in dem Mod, wie Jesus gesagt hat, wenn du betest, dann betest so, als ob du es schon erhalten hättest. Ist genau dieser Punkt. In dem Moment, wo ich die Wirkung, auf die Wirkung vollständig vertraue, handle, erlebe ich die Wirkung vor der Ursache. Und Universum ist völlig unbegrenzt, ist nur durch meine Vorstellungskraft limitiert. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich der Wirkung vertraue, wenn ich sage, ich weiß, ich werde glücklich sein, ich weiß, dies ist schon passiert, dann wird sich die Ursache finden. Genauso wie derjenige, der im Jammern, im Unglück, im Beschweren, im Fehlerfinden ist, der fühlt sich ja schon so, als ob das alles wahr ist, weil er kann ja beweisen, dass er recht hat. Und er wird genau die Welt erleben, die er erwartet. Die Nachbarn sind dumm, der Chef ist dumm, Streit mit dem, die Politiker sind dumm, die anderen, alles. Ja, das weiß er ja schon. Er verhält sich ja schon so. Die Realität kommt und dann kommt das Ereignis. Die Ursache findet sich genauso, wie wenn ich auf die Ursache vertraue, sich die Wirkung findet. Karma ist kein Prozess, der in der Zeitlinie ist, sondern der außerhalb der Zeitlinie ist. Weil was ist die einzige Realität? Das ist die Non-Dualität. Die Dualität ist nur ein Konzept, welches wir uns erfunden haben, um dieses Excitement zu leben, um den Topping auf dem Cake, ne? Also die Kirsche auf der Kuchen, die ich draufgelegt habe, um einen noch tieferen Ausdruck meiner Göttlichkeit, meiner göttlichen Ekstase darstellen zu können. Aber was machen wir? Das ist jetzt der zweite Punkt, der damit zusammenhängt. Alles, ich bin die Seele, ich schreibe mein Stück Papier und denke mir, wow, es ist so cool. Es ist so cool. Schau mal, ich kann mir auch das nicht vorstellen, dass es gar nicht gibt. Weil in diesem Konzept kann es das geben. Das ist zwar nicht wahr, sondern nur eine Wahrnehmung, aber ich kann es für real halten, wenn ich mich mit dem Papier identifiziere. Und das mache ich jetzt, und das mache ich jetzt, und das mache ich jetzt, und dann mache ich es nochmal. Und dann denke ich mir, also ein bisschen langweilig ist es schon. Wo kommt jetzt der Spannungsbogen her? Der Spannungsbogen kommt daher, dass ich nicht die einzige Seele bin, die das macht, sondern jede Seele, die sich inkarniert, schafft ihre eigene Illusion, ihre eigene Dualität, ihre eigene Party, ihr eigenes Excitement. Und je näher das zeitlich, räumlich, energetisch, dimensional mit meiner eigenen Dualität zusammenliegt, fangen wir an zu kommunizieren. Wir kommunizieren nur sehr schwierig mit einer Seele, die vor 500 Jahren sich das mit der Dualität ausgedacht hat. Vielleicht hat die ein Buch geschrieben und ich lese das, bin ich immer noch in Kommunikation mit ihr. Aber wenn die noch auf einem anderen Kontinent, in einer anderen Sprache, in einer ganz anderen Gedankenwelt, die ich überhaupt nicht erfassen kann, sich ausgedrückt hat, wird es nicht funktionieren. Ein Wesen, was in der Dualität ist, aber nicht in dieser Dimension, taucht vielleicht in meinen Träumen auf, taucht vielleicht, weil sie vorher in dieser meiner Energie, meiner Dimension war, fange ich die an zu channeln. Höre ich die verstorbene Oma, die gesagt hat, ich habe dich nie kennengelernt, aber ich habe dich immer geliebt oder was auch immer. Dimensional, bisschen weit weg, aber energetisch ganz nah. Zeitlich, räumlich, getrennt. Aber wenn sich zwei Seelen mit ihrem Konzept sehr ähnlich sind, gleiche Wertvorstellungen, gleiche Ideen sich ausgedacht, können sich die verschiedenen Vorstellungen der Dualität so weit überlagern. Zum einen können die sehr gut kommunizieren, aber zum anderen bekommen sie die Idee, dass ihre Welt nicht subjektiv von ihnen selbst erschaffen wurde, sondern dass etwas objektiv ist, was unabhängig von ihnen ist. Weil sie ja jetzt mit jemandem kommunizieren, der ganz ähnlich tickt. Und dann kommt so diese Vorstellung, und wenn das jetzt nicht nur zwei sind und dann die anderen alle anders, sondern wenn dann jetzt 100.000 Millionen Seelen sich ähnliche Ideen vorstellen, ähnliche Dualität leben, dann scheinbar erleben sie, dass das, was ihnen begegnet, nicht von ihnen erschaffen wurde. Dann fangen die an zu glauben, es gibt irgendwas Objektives da draußen, jeder mit seiner Brille unterschiedlich wahrnimmt. Das ist falsch. Die Welt ist immer subjektiv. Immer subjektiv zu mir. Und überlappt sich nur dadurch, dass ich ähnliche Vorstellungen habe. Und jetzt kommt genau der zweite Punkt dazu. Ich bin göttlich, ich bin diese Seele, ich bin allwissend, allmächtig. Alle diese Funktionen, die man der Gott zuschreibt, daher kommt dann auch, wenn Adi Shankaracharya sagt, nur Gott ist real und dieser Gott bist du. Ja, stimmt. Aber du bist nicht die andere Seele, mit der du möglicherweise kommunizierst. Und jetzt kommt das Problem, was wir hier immer wieder selber haben, dass wir uns nicht um uns selber kümmern, sondern wir kümmern uns über jemand anderen. Wir wollen die Welt, die jemand anders sich geschaffen hat, kontrollieren oder beeinflussen, manipulieren. Manchmal, um ihm zu helfen, scheinbar zu helfen. Manchmal, um uns selbst zu helfen. Oft, weil wir überhaupt nicht realisieren, was wir sind und was der andere ist. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Weil ich meine Welt beliebig gestalten kann. Meine Realität ist meine Schöpfung. Aber jetzt stell dir vor, du bist glücklich und all deine Freunde sind unglücklich. Kann das funktionieren? Nein, das funktioniert absolut nicht. Wenn du glücklich sein willst, müssen auch deine Freunde glücklich sein. Weil das ist eine andere Realität, das ist eine andere Welt. Wenn du denkst, die Welt wäre objektiv und du willst jetzt jemanden davon überzeugen, dass es ihm gut geht, der lebt dabei, denkt auch, dass die Welt objektiv ist, aber dass es ihm schlecht geht. Das kann nicht funktionieren. Du kannst dir die Wirkung vor die Ursache setzen, aber nicht für jemand anderen. Den musst du erstmal in deine Realität einladen. Wie machst du das? Indem du kommunizierst. So erkennen wir, dass die wichtigste Qualität, die wir auf dieser Welt, die wir in dieser Existenz, in dieser Ekstase, die wir uns hier ausgesucht haben, wo wir hinkommen, die Kommunikation ist. Die Kommunikation ist das ultimativ Entscheidende darüber, wie es uns geht, was wir machen, warum wir das machen, was unser Ziel ist. Ich will da überhaupt nicht werten, weil schlussendlich ist die Kommunikation das Einzige, was uns hier in dieser Existenzebene hält. Und ob wir da jetzt ein Spiel spielen, wo es darum geht, möglichst viele Sklaven zu haben und möglichst viel Macht zu haben und möglichst viel Geld zu haben, oder ob es darum geht, dass wir viel wissen, dass wir Recht haben, dass wir verehrt werden für unsere Weisheit, oder ob wir selbstlos dienen und dem anderen zur Freude sein wollen, das spielt damit überhaupt gar keine Rolle. Ob wir den Gunas in dem tamasischen, Rajasik oder Sattvisch sind. Weil glaubt einer, dass wir weniger Spaß haben, wenn wir reich sind und Leute schikanieren, als wenn wir edelmütig und selbstlos für die größere Menschheit da sind. Der Spaß der Kommunikation ist der gleiche. Und wir sind ja hier, um das zu machen. Das Problem kommt erst, wenn die Konsequenz, das Karma aus dem Verhalten kommt. Und dann war ich ein Leben lang halt der Herrscher und habe die Leute schikaniert. Und dann bin ich tausend Leben lang der Sklave und werde schikaniert. Und dann, na, als Herrscher sag ich mir, wie cool ist das hier und so. Ne? Aber wenn ich dann auf der anderen Seite stehe, weil meine Handlung, meine Kommunikation hat schlussendlich bestimmt, wie meine Welt aussieht. Das lässt sich nicht auf ein Leben beschränken. Es wäre absurd, wenn wir sagen, es ist mit einem Leben alles wieder vorbei. Ich kann, und daher kommt, wir hatten uns darüber unterhalten, nur aus der sattwigischen, aus der edelmütigen Realität, die ich mir schaffe, ist es leicht, diese Existenzebene wieder zu verlassen. Weil solange ich in diesem Drama involviert bin, solange es dieses Ich, mich gibt, solange ich dieses feiere, komme ich hier nicht mehr raus. Will ich das überhaupt? Das ist die Frage. Wir sind ja gekommen aus irgendeinem Grund. Dann können wir auch die Party machen. Aber irgendwann ist jede Party langweilig und dann sage ich, okay, jetzt gehe ich mal wieder und stelle fest, dass die Tür abgeschlossen ist. Und dann sitzen wir hier und sagen, meine Güte, weil was ist Existenz? Ich habe darüber nachgedacht und da ist mir so ein Bild gekommen. Ihr kennt das alle. Ihr kennt Hoppe Hoppe Reiter. Na, wenn er fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben, fällt er in den Sumpf, macht der Reiter Blums. Das ist die beste Kommunikation, die du haben kannst. Wer hat das mal gemacht mit seinen Kindern? Habt ihr Spaß gehabt? Ja. Haben die Kinder Spaß gehabt? Und das ist der Punkt. Es geht immer nur in dieser Existenzebene um Kommunikation. Und was ist die beste Kommunikation? Die beste Kommunikation muss wie ein Bungee-Jumping sein. Das muss so sein, du stürzt dich rein, ich sterbe, ist doch alles gut gegangen. Ja? Wo du so, und wir denken dann immer so, wir müssten jemand anderen von irgendwas überzeugen. Wir müssten jemand anderem belehren. Wir müssten jemand anderen zwingen. Macht das irgendeinen Sinn? Absolut nicht. Wir müssen realisieren, dass wir diese Excitement, diese göttliche Qualität, die non-duale Qualität, dass wir das sind, dass wir uns damit identifizieren. Dass nur das durch, dass wir uns mal temporär mit diesem Zettel, den wir beschrieben haben, identifizieren. Hat nichts damit zu tun, dass wir nicht wirklich dieses non-duale Ding sind, das Unerfassbare. Und dass wir uns nur das Unerfassbare, das sich hier ausdrückt, als Excitement. Warum verderben wir uns dieses Excitement, indem wir langweilige, manipulative oder schlechte Kommunikation haben? Warum erlauben wir uns das? Wir sind hier, um Party zu haben, um gute Laune zu haben, um uns zu freuen und nicht um ängstlich zu werden, um manipuliert zu werden, um gezwungen zu werden, in irgendeiner Sache was zu tun oder nicht zu tun. Das ist völlig überflüssig und völlig kontraproduktiv. Das Einzige, was zählt, ist, dass du mit jemandem sprichst und ihr beide lacht, dann bist du selbst realisiert. Dann bist du in der Erkenntnis. Dann bist du voller Freude. Und glaubt nicht, dass es einfach nur, ich meine, am Ende ist alles bedingungslos, du brauchst nur einen Schalter umlegen. Aber ist es wirklich so? In Wahrheit ist es so, dass wir Schritte gehen. Dass wir einen Schritt nach dem anderen machen. Und jetzt könnt ihr auf der Straße laufen und könnt euch anschauen, wie Leute mit langen Gesichtern und Problemen und oh, ich habe das so recht, dass es mir so schlecht geht. Ja, wenn du so kommunizieren willst, mein Gott, dann tu es doch. Aber doch bitte nicht mit mir. Aber wirst du nicht, was da alles passiert? Und schau mal, der hat dies getan und der will jenes tun. Schön, wenn du dich darüber lachen kannst, dann mach doch. Aber lass mich doch bitte damit in Ruhe. Vergesst nicht, die Wirkung kommt genauso vor der Ursache, wie die Ursache die Wirkung begründet. Das entscheiden wir nur selbst, weil in Wahrheit ist es non-dual, unerfassbar. Und das funktioniert direkt. Warum bringen wir uns dann in eine Situation, die es uns noch schwieriger macht, das, was wir sind, zu erleben? Das ist absoluter Blödsinn. Dann weigere ich mich doch, auf eine Art und Weise zu kommunizieren, die mir schlussendlich ein Problem macht. Ist doch so einfach. Wenn jemand kommt und irgendein Blödsinn, wenn mir was erzählt, worüber ich nicht lachen kann, dann suche ich mir neue Freunde. Und wenn ich keinen finde, dann suche ich mir ein Haustier. Aber was sind die Schritte, die ich dazu gehe? Bin ich dann auf der Straße und fange an zu verhandeln, ob ich nicht irgendwie was rausschlagen kann oder noch ein gutes Geschäft machen kann? Ist das, was mich glücklich macht? Ist das, was mich voranbringt? Oder gehe ich in den Tempel? Gehe ich in den Tempel und gehe zu einer Deity, die mir einen Erfahrungsrahmen, ein Konzept gibt, das schlussendlich unerfassbar ist. Aber dass dadurch, dass ich die Handlungen wiederhole, dieses Stockholm-Syndrom auftritt, das ist das, dass meine Handlung meine Realität bestimmt. Dass meine Kommunikation meine Realität bestimmt. Und wenn ich jetzt mit der Deity kommuniziere, indem ich vielleicht Seva mache, indem ich Puja mache, indem ich Abhisheka mache, indem ich sie, na, das ist erst die Konsequenz daraus, indem ich diene, indem ich ihr was spende, ne? Radivantas, wie heißt das? Serve your deity. Was folgt daraus? Zwingend. Weil der Verstand sagt, das macht doch gar keinen Sinn. Aber der Verstand folgt immer meiner Handlung, weil die Handlung nicht lügen kann. Und was macht der Verstand dann? Der sagt, also die einzige Idee, die einzige, was sein kann, damit das Sinn macht, ist, dass Gott real ist. Das heißt, der Verstand kommt hin und sagt, Gott ist real. Wow! Und wenn Gott real ist, ja, dann kann ich ihm vertrauen. Weil warum vertrauen wir nicht auf Gott? Weil wir denken, naja, vielleicht ist doch der Zufall, mein Gott heißt Zufall. Mein Gott ist irrational, was immer. Und wenn ich glaube, dass mein Gott irrational ist, ja, vertraue ich dem irrationalen Gott? Nicht so wirklich. Weil das stimmt natürlich auch, Gott hat ja keine Eigenschaft in dem Sinne, die in der Dualität erfassbar ist. Ich kann ihn genauso irrational wahrnehmen, wie ich ihn rational wahrnehmen kann. Das hat nichts mit Gott zu tun. Das hat etwas mit mir zu tun, wie ich mich dem begegne. Warum machen wir diese Puja? Warum machen wir die Serve the Deity? Warum machen wir Abhishekam? Warum machen wir all diese Eigenschaften? Ihr habt jetzt das ganze Wochenende damit gearbeitet. Vielleicht habt ihr mal so einen Einblick bekommen und vielleicht auch schon eine Erfahrung. Weil die Erfahrung, so wir denken immer so, wir planen das und so, aber die Erfahrung kommt auch und dann kommt die Begründung der Erfahrung. Schlussendlich ist alles immer non-dual. Die Dualität ist nur ein Konzept, das ich mir einfallen habe lassen, um meiner Ekstase eine neue Dimension hinzuzufügen, eine ganz neue Qualität, die mir einfach eine noch tiefere Erfahrung gibt. Und wenn ich die gemacht habe und es anfängt, langweilig zu werden, weil die anderen alle so dumm sind, whatever, ja, dann denke ich mir, okay, dann kann ich auch wieder in mein Nachhause. Dann irgendwann sage ich wieder, okay, jetzt fange ich an und gehe zurück. Und was sind die Schritte auf dem Weg, zurückzugehen? Was sind die Schritte, die ich gehen muss? Na, ich muss halt mich die Liebesbeziehung zu Gott etablieren. Ich muss einen Rahmen finden. Wer glaubt hier, Gott ist außerhalb des Tempels nicht zu finden? Das ist Blödsinn. Nichts ist nicht Gott. In jeder deiner Handlung kannst du ihn finden. Da gibt es ein Gebet aus dem Orthodoxen. Ich liebe dich, mein Gott, meine Stärke. Mein Gott ist meine Festung, mein Palast und mein Retter. Wenn ich so etwas die Basis meines Lebens mache, dann komme ich auch dahin. Aber was machen wir anstelle? Ich bin nicht gut genug für das. Die anderen wollen was von mir. Ich lebe in einer gefährlichen Welt. Ich muss aufpassen. Ja, dann manifestiere ich genau das. Warum ändere ich es nicht in ein Ding? Und wo nehme ich die Kraft her für die Änderung? Wo kommt mein Punya her, damit es auch funktioniert? Das kann nur aus dem Dienst an Gott kommen. Aber alles, was ich tue, ich kann nicht Gott dienen, weil es nichts anderes existiert. So wie ich auch ein Machtspiel spielen kann, wo es um Geld geht, kann ich auch ein Liebesspiel gehen, wo es um Helfen geht, um Unterstützen. Wer glaubt, dass er danach eine liebenswertere Person ist? Bei dem einen sage ich, ich kann mich nicht lieben. Ja, wenn ich mich nicht lieben kann, wenn ich nicht non-dual sein kann, wie kann ich dann non-dual werden? Und bei dem anderen kann ich sagen, ja, ich kann mich lieben. Ich liebe mich. Und damit lebe ich in einer Welt, die ich mag, die freundlich ist, die für mich da ist. Und wenn ich sowas mache, dann lebe ich in einer liebenswerten Welt, die freundlich ist, die für mich da ist. Wenn ich aufhöre zu kommunizieren mit Energien, Gegenständen, Wesen, die mich in Angst bringen wollen, dann bin ich in Angst, dann bin ich in der Schwierigkeit. Aber schlussendlich, hier haben wir die Wahl. Wo seid ihr lieber? Auf dem Altar, zu den Füßen Gottes, zu den Füßen Gottes in einem Kontext, der für meinen Verstand erfassbar wird. Und schlussendlich zu meiner Erfahrung. Oder bin ich zu Füßen auf der Straße dem Händler oder dem Zeitungsbringer, der schlussendlich mir einen Kontext gibt, wie problematisch das alles ist, warum es nicht geht, warum es das nicht gibt, warum das nicht in der Begrenzung. Wenn ich doch selbst die Unbegrenztheit bin. Das ist die Wahl, die wir treffen. Und wenn ihr jetzt hier seid und dieses Wochenende gemacht habt, es hinter den Kulissen, dann habt ihr ja auch eine Wahl getroffen. Deswegen nehmt das nicht leicht, wenn ich sage, wer glücklich ist, lebt in einer glücklichen Welt. Das wird sonst echt nicht verstanden. Jai Guru Dev.
Shanti, 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 Shri Gurubhyo Namaha, Hari Om.
Bremse Bolo, Satguru Deva, Shri Swami Shwananda Mahaprabhu, Ge. Bhakti Maga, Programm hinter den Kulissen, Ge. Samasta Bhakta Mandali, Ge. Jai Gurudev.